das gehört alles für mich zu diesem genauen Organisieren hinzu, dass man sich dann immer wieder anschaut, was hat sich denn jetzt informal wieder doch stabilisiert, weil Organisationen bewegen sich halt. Wenn man sich erstmal vergegenwärtigt, dass aus so einer organisationssoziologischen Perspektive Arbeitsteiligkeit immer dazu führen muss, dass es unterschiedliche lokale Rationalitäten gibt, also dass jede arbeitsteilige Einheit ihre eigene Rationalität darauf entwickelt, wie sie die Dinge in der Organisation sieht.
Willkommen bei Leading Well, der Podcast zur Führung von morgen. Mein Name ist Benjamin Rolf und mich treibt eine Frage um: Wie führen wir Menschen klar und gesund in einer Zeit, in der Stress, Komplexität und Unsicherheit immer weiter zunehmen? In jeder Folge tauchen wir ein in die echten Herausforderungen des Führungsalltags und werfen einen Blick auf das, was die Zukunft der Arbeit wirklich prägen wird. Leading Well steht für eine neue Art der Führung am Puls der Zeit und am Puls deines Teams, und genau damit legen wir jetzt los. Mein heutiger Gast ist Dr. Judith Muster. Judith ist Beraterin, Wissenschaftlerin und Publizistin. Als Partnerin bei Metaplan berät sie Unternehmen und auch Verwaltungen bei Themen wie Reorganisation, Strategieentwicklung und Kulturwandel. Als Wissenschaftlerin forscht, lehrt und publiziert sie zudem an der Universität Potsdam zu Themen wie den organisatorischen Implikationen der Digitalisierung, aber auch den Möglichkeiten und Grenzen von Führung. Judith ist mehrfache Autorin und wurde für ihre Arbeit auch mehrfach ausgezeichnet, zuletzt unter anderem vom Personalmagazin als eine der 40 führenden HR-Köpfe. Von Judith wollte ich einmal wissen, warum in Unternehmen so oft nach mehr Leistung gerufen wird und warum trotzdem oft unklar bleibt, was damit eigentlich wirklich gemeint ist. Wir sprechen darüber, warum Leistungsprobleme in Organisationen häufig vorschnell einzelnen Menschen zugeschrieben werden, obwohl die Ursachen oft viel stärker in Strukturen, in Zielkonflikten und Steuerungslogiken liegen. Judith erklärt auch, warum KPIs und Zielsysteme Leistungen nicht automatisch besser machen, wie auch widersprüchliche Anforderungen im Alltag entstehen und weshalb Unternehmen oft genau die Probleme mitproduzieren, die sie später bei Mitarbeitenden beklagen. Bevor wir hier gleich starten: Der Podcast ist seit fast 5 Jahren ein absolutes Herzensprojekt und die größte Währung, die wir hier haben, ist dein Support. Wir freuen uns, wenn du ihn abonnierst, bewertest und weiterempfiehlst. Vielen, vielen Dank, dass du hier reinhörst und unsere Arbeit unterstützt. Ich wünsche jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Das ist Leading Well heute mit Dr. Judith Muster. Hallo Judith, herzlich willkommen im Leading Well Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute dabei bist.
Hallo Benjamin, ich freue mich auch sehr.
Ja Judith, der Ruf nach Leistung, der ist gefühlt dieses Jahr wieder besonders groß. Man hat es ja immer wieder, es fühlt sich so ein bisschen wie so eine Wellenbewegung an. Ab und zu kommt dieses Thema mal vorbei. Und ich frage mich ganz besonders so in diesem Jahr, weil es kommt aus der Politik, dann kommt es mal so natürlich ganz viel aus Unternehmen, sprechen wir eigentlich immer über die gleiche, in Anführungsstrichen, Leistung. Deswegen wollte ich mal mit dir einmal reinspringen, wenn du so auch gerade in die unternehmerische Welt schaust und du arbeitest natürlich ganz, ganz viel mit unterschiedlichen Organisationen. Was sind so typische, vielleicht auch Missverständnisse, die dir immer wieder begegnen, wenn es so um das Thema Leistung geht in Unternehmen?
Ja, also ich meine, du hast es ja schon ganz gut beschrieben. Das ist so eine, wie viele, sag ich mal, modenartige Bewegungen, ist das so ein wellenförmiges Auftauchen von Themen. Ne? Also, und woher das dann immer kommt, weiß man gar nicht. Aber im Moment wird wieder nach Leistung oder Performance-Kultur im Management-Diskurs gerufen. Und das kann man dann erstmal nur so, sag ich mal, empirisch beobachten. Man kann das jetzt nicht, finde ich, super gut erklären, woher das kommt. Und dann hast du auch recht, wenn du sagst, das sind einfach ganz unterschiedliche Bedeutungslogiken, die dahinter liegen. Also wir würden in der Soziologie immer sagen, das ist dieser Begriff Leistung oder Performance ist gerade ein flottierender Signifikant, also ein Containerbegriff, unter den erstmal ganz viel gepackt wird und man weiß überhaupt nicht genau, was ist genau gemeint. Ja, das ist so ein anderer Begriff dafür, Agilität oder auch Kultur oder auch Führung. Ne? Bei Performance-Kultur ist dann besonders lustig, weil dann hat man gleich 2 davon am Wickel. Grob wird natürlich damit gemeint, dass Mitarbeitende unternehmerischer denken sollen, mehr Verantwortung übernehmen sollen, mehr Leistung bringen sollen und dass es da, aber ob es jetzt um die Leistung der Einzelnen geht, die Leistung eines Teams oder die Leistung der Organisation und was für eine Leistung überhaupt mit Blick auf die Wertschöpfungskette oder also mit Blick auf was, das ist damit überhaupt nicht gesagt und das finde ich ist dann immer auch erstmal eine erste Aufgabe, das überhaupt erstmal zu klären.
Ja.
Und man kann das natürlich als Soziologin belächeln und sagen, ja, warum nutzt man solche Modebegriffe? Aber andererseits sind die oft auch eine gute Einflugschneise, um hochlegitim Probleme, die sowieso da waren in der Organisation, mit einem Label zu versehen, was gerade mit hohem Legitimationsdruck durch den Managementdiskurs läuft. Und insofern lohnt sich das manchmal auch einfach, so einen Begriff aufzunehmen.
Ja, total. Und eben deswegen habe ich mich auch so auf das Gespräch mit dir gefreut, weil ich finde, irgendwie steckt ja immer ein bisschen was dahinter. Also es hat ja wahrscheinlich dann trotzdem irgendeine Form von Grund, warum das so auftaucht und warum es dann auch so eine gewisse Resonanz erfährt. Und gleichzeitig finde ich, so aus einer kommunikativen Sicht wirkt es ziemlich häufig so ein bisschen vorwurfsvoll, ne? Also so der Ruf nach Leistung wirkt dann eher so wie, wir unterstellen mal so eine Kein-Bock-Attitude, ne? Deswegen sprechen wir jetzt auch über Lifestyle, Teilzeit, ne, und genau, Arbeitsverweigerung. Es schwingt irgendwie immer so mit, so eigentlich hat doch niemand Bock, wirklich irgendwie Leistung zu bringen. Also Motivation fehlt, das Mindset stimmt nicht, ne? Wenig Einsatzbereitschaft. Und das ist dann, finde ich, immer so die Verbindung, die so häufig entsteht zum Thema Leistung. Und ich frage mich dann, gerade aus soziologischer Sicht, warum greift denn das zu kurz, wenn wir das so aufs Individuum auch schieben, ne? Und wirklich so dieses immer so den Einzelnen so nach vorne stellen und diese Motivation und Einsatzbereitschaft so sehr unter die Lupe nehmen?
Ja, also weil in Organisationen es einen Organisationsreflex gibt, der überall zu beobachten ist, also in jeder Organisation, nämlich dass ungelöste Probleme von Organisationen auf die Mitglieder der Organisation zugerechnet werden. Also dass es eben persönliche Zurechnungen, Strukturschutzeffekte erzeugt, dass man sich nicht oder dass die Organisation sich nicht mit sich selbst befassen muss, sondern dass man sagen kann, wir haben eine Lehmschicht des Mittelmanagements, wir haben irgendwie in der Abteilung X oder Y ein Motivation- oder Leistungsproblem. Und damit muss man sich eigentlich nicht mit dem befassen, was eigentlich als Dauerproblem in der Organisation schon immer da war, nämlich dass in jeder Organisation es eine Formalstruktur gibt, die Probleme übrig lässt und diese übrig gelassenen Probleme quasi mit organisiert sind, ja, weil man sie in der Formalstruktur eben als Lücken gelassen hat oder weil man zwei Strukturelemente hat, zwei, sag ich mal, Zwecke, die gegeneinander laufen, hohe Qualität und schnelle Lieferung wäre so ein typischer Zweckkonflikt, wo man sagen kann, beides gleichzeitig ist total schwierig und deswegen muss man im Einzelfall entscheiden, als, sage ich mal, Mitarbeitende der Forschung und Entwicklung, ob ich jetzt schnell liefere und dem Kunden dann noch eine Korrekturschleife zumute oder ob ich mit hoher Qualität liefere und den Kunden im Zweifel warten lasse. Und das tue ich mit Blick auf meinen spezifischen Kunden. Also ich weiß dann, okay, den kann ich das gerade zumuten. Letztes Mal habe ich das anders gemacht. Und wenn ich den anrufe, weil der kennt mich und ich dem sage, pass auf, ich gebe dir das schon mal, dann hast du meinen ersten Blick. Ich bin noch nicht 100% zufrieden, aber schau schon mal, ob es jetzt ein interner oder ein externer Kunde ist, dabei ja egal. Ob ich mir das leisten kann, das weiß ich. Ja? Und wenn man jetzt das Wort Leistung ruft, dann muss man sich genau fragen, Leistung in Bezug auf was? Ja, also Leistung in Bezug auf Schnelligkeit oder hohe Qualität, kann man schon mal fragen. Oder auf Kundenorientierung, ja, weil vielleicht hat der Key Accounter in der Forschung und Entwicklung den Kunden ja total gut bedient, ja, und hat ihm ein Sneak Preview gegeben, der Kunde war total zufrieden. Also das ist halt interessant, dass sozusagen die Organisation ist in der Lage, Zwecke zu setzen, die sich widersprechen. Hohe Qualität, schnelle Lieferung. Und es wäre ja auch blöd, zu sagen, ab jetzt machen wir nur noch hohe Qualität, das mit der Schnelllieferung lassen wir. Aber gleichzeitig ist dann ja im einzelnen operativen Geschäft zu entscheiden, wonach man sich direkt ausrichtet jetzt oder im nächsten Schritt ausrichtet. Und dann kann man das Wort Leistung natürlich immer rufen, weil eins hat man auf jeden Fall nicht erreicht in so einem Zweckkonflikt. Also jetzt nur mal ein Beispiel, um zu zeigen, wie Organisationen eben in der Lage sind, Zwecke zu setzen und dann gleichzeitig also alle möglichen Mittel zum Zweck eigentlich verlieren, ja, sondern nur noch manche Mittel zur Zweckerreichung möglich sind und man dann natürlich immer vorwurfsvoll und auf Personen orientiert in der Lage ist, Fehler zu finden. Ja, und die kann man dann heutzutage besonders gut mit Performance-Problemen bezeichnen.
Ja, finde ich ein super, super anschauliches Beispiel. Ich dachte auch gerade so, es zeigt eigentlich ziemlich gut, so wie ich es verstehe, die Struktur schafft eigentlich Widersprüche und zumindest Konfliktpotenziale, die dann aber dem Individuum quasi als Verantwortung übergeben werden. Ne? Also
genau.
Das Individuum muss am Ende damit umgehen und kann, wenn nicht geklärt ist, was Leistung wirklich bedeutet, einem übergeordneten Leistungsbegriff eigentlich nie gerecht werden, so gesehen. Ne?
Genau.
Also wenn Leistung sowohl als auch sein kann,
oder was Drittes,
schwierig.
Kundenorientierung, genau, ja, oder Kundenorientierung, ja, ja. Ne? Ja. Und dann kann man damit natürlich sagen, plötzlich, ja, jetzt machen wir Kundenorientierung und dann treten die anderen beiden Zwecke dahinter zurück und dann sprechen wir über Leistung von Kundenorientierung. Also es wird sozusagen ein bisschen arbiträr interpunktiert, ja, also was ist wie in einem Ehekonflikt, wenn man so sagt, du hast angefangen, weil dann irgendwo im Kommunikationsstrom sozusagen ein Zeitpunkt setzt und sagt, da gucke ich jetzt hin. Und das wird jetzt gemessen. So.
Ja, ich finde, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen, ein Satz, der es immer sehr, sehr gut bringt und du hast das auch so treffend reingebracht, dass dieses Verhältnisse prägen am Ende auch das Verhalten.
Ja.
Und am Ende kann man das auch wahrscheinlich ziemlich, ziemlich gut auf Leistung und Leistungskultur übertragen. Auch das Beispiel, fand ich, hat das sehr, sehr gut gezeigt. Wo siehst denn du aktuell noch so Knackpunkte in Unternehmen, wo du beobachtest, da werden oder wurden Verhältnisse mal geschaffen, die es eigentlich erschweren, dass wirklich so ein gemeinschaftliches, gutes Bild davon entsteht, was Leistung bedeutet und am Ende dann tatsächlich auch diese Leistung erbracht werden kann? So an welchen Verhältnissen scheitert das vielleicht auch häufig?
Also was man sich erstmal so angucken muss, ist so eine Grundspannung, die man hat. Ja, also in Organisationen passiert es tatsächlich, dass es keine sozusagen Einbildung, ja, dass Mitarbeitende nur so viel Performance wie nötig zeigen, ja, und dabei vielleicht nicht, wie das Management hat, ja, um es mal so plakativ zu machen, nicht das große Ganze im Blick haben. Ne? Mein Kollege Sven Kette hat das sehr schön Engagement-Dosierung genannt. Ja, das ist ein super Begriff. Also man dosiert das Engagement hin und zwar nicht hinsichtlich der Erwartung der Gesamtorganisation, sondern hinsichtlich der Erwartung im eigenen Bereich. So. Und das ist natürlich für das Management ärgerlich, das ist die eine Seite der Spannung, weil da wird Potenzial gegebenenfalls verschenkt. Aus der Perspektive der Mitarbeitenden kann das aber total rational sein. Und zwar zum Beispiel, wenn man, im Vertrieb Neugeschäft generieren soll plötzlich, aber man hat bestimmte KPIs, bestimmte Ziele, die man erreichen soll und man kann die mit dem Altgeschäft viel besser generieren. Also ich kann jetzt sozusagen meine alten Kunden anrufen und meine alten Produkte verkaufen. Oder ich mache das viel komplexere Neugeschäft, wo ich mir die Kundenstruktur erst erschließen muss. Ich muss vielleicht viel länger erklären, deswegen habe ich irgendwie eine andere Handling-Time und so weiter und so fort. Und das wäre dann sozusagen, das wäre so ein typisches Beispiel, wo Strukturen für Engagementdosierung sorgen, mit Blick auf dieses Neugeschäft, weil die KPIs eben nicht auf das Neugeschäft ausgerichtet sind, sondern auf das Altgeschäft. Ja? Also KPIs sind interessanterweise ein Performance-Killer an ganz, ganz vielen Stellen, paradoxerweise, weil sie natürlich Scheuklappen aufsetzen und dann gilt halt you get what you measure und das andere halt nicht. Ja? Das wäre so ein typisches Beispiel. Sorry.
Ja, total gut. Also ich schaue mir dann wirklich auch da relativ isoliert an, wie viel Engagement muss ich reingeben, um diese KPI zu erfüllen. Aber wie du gesagt hast, so das große Ganze drumherum vernachlässige ich. Ich kenne das auch ganz, ganz gut. Ich war mal auch ein paar Jahre so in der Beratung, aber nicht im Vertrieb. Aber ich habe es auch immer so von Vertriebskollegen so gespiegelt gehört. Es war so zum Beispiel auch so ein Fall von Ende des Jahres. Wie sehr haue ich jetzt tatsächlich dann nochmal rein, weil je höher vielleicht mein Ergebnis über 100% kommt, umso schwieriger wird es im nächsten Jahr dann meine Ziele wieder zu erfüllen. Ne? Auch
genau,
das wäre so.
Ich werde auch das Anspruchsniveau steigern. Ja. Und wenn ich das mache, habe ich ja nicht nur höchstpersönlich im nächsten Jahr ein Problem, sondern ich kriege auch noch ein Problem mit der Kollegialitätsnorm, weil die dann sagen, ja Benjamin, vielen Dank dafür. Hast du nicht ganz verstanden, wie es hier läuft, ne? Schieb doch die Abschlüsse ins nächste Jahr, dann wird da schon ein bisschen Puffer drin. So, und das zeigt eben, dass Mitarbeitende ihr Engagement rational dosieren. Und zwar rational entlang der Verhältnisse. Und dann kann man sich halt anschauen, wie sind die gebaut.
Und wenn ich jetzt so auf mich so als einzelnen Menschen gucken würde, würde ich ja sagen, genauso wie du es beschreibst, macht ja total Sinn. Ne? Also ja, ich meine, ich bekomme genau am Ende ein Ziel, daran wäre ich gemessen. Mir wird sogar von Unternehmensseite auch vorgetragen, wir wollen deine Leistung bewerten und du kriegst hier auch eine gewisse Einordnung und das erwarten wir von dir. Naja, dann tue ich das, ne? Und das ist das, worauf ich mich konzentriere, als ein Rädchen im großen Ganzen.
Genau.
Wenn aber ein Unternehmen für sich irgendwie realisieren würde, hey, warte mal, ich gehe mal so einen Schritt zurück, eigentlich so ganz zielführend im Big Picture ist es eigentlich gar nicht. Was wären daraus die Konsequenz? Also ist es ein Abrücken von solchen KPIs oder was kann man tun, um so eine gewisse, ich nenne es mal, vielleicht kontraproduktives Engagement dosieren zu vermeiden, weil es wird wahrscheinlich immer ein gewisses Dosieren geben. Ne? Das ist wahrscheinlich aber was Menschliches,
genau,
was wir tun.
Total. Ja,
aber
das ist nicht menschlich, das ist organisational. Genau. Weil die Organisation ja immer bestimmte Dinge priorisiert. Ne? Und das ist, finde ich, zum Beispiel eine Frage, die man machen kann. Also die KPIs sind ja zum Beispiel jetzt nicht per se schlecht, sondern man würde sagen, sie sorgen aber dafür, dass etwas formal aufgerichtet wird und relevanter wird als etwas anderes. Und wenn man jetzt so Management by Objectives anguckt, dann war ja auch ein Vorwurf, der immer kam oder ein Folgeproblem, das man dort hatte, ist, dass relativ wenig Flexibilität in der Zielsetzung oder in der KPI-Verwendung oder in der Flexibilität in der Nutzung von KPIs da war, weil man die natürlich auch nicht unterjährig ständig ändern wollte. Ne? Und da würde man sagen, so eine Methode wie jetzt OKRs, ne, zahlen natürlich darauf ein, dass man kurzzyklischer denkt. Ja? Und jetzt hat jede Methode ihre Bug. Also als Soziologin würde ich nie sagen, das ist die beste Methode der Welt und die einzige ohne Folgeprobleme, im Gegenteil. Sondern man kann aber schon sehen, dass man sozusagen taktischer auch mit strategischen Initiativen umgeht. Also wir bleiben jetzt nochmal bei der Geschichte von Bestands- und Folgegeschäft oder Bestandsgeschäft und Neugeschäft. Wenn ich das taktisch nutze und sage, ich zum Beispiel über Objective and Key Results oder über andere Methoden schaue ich mir an, dass ich taktisch bestimmte Dinge ins Scheinwerferlicht rücke für ein Quartal, für eine Zeit und so weiter, also ein bisschen flexibler mit solchen Organisationsstrukturen umgehe, dann habe ich natürlich die Chance, auch bestimmte Dinge zu priorisieren oder dass es eben im Bewusstsein weiter oben ist, als wenn ich das sehr langzyklisch denke, mit jeweils anderen Folgeproblemen. Ne? Also langzyklisch bedeutet dann eben, dass ich nicht gut taktisch und in Abgrenzung zu strategisch langfristig sozusagen agieren kann. Mache ich es zu viel taktisch, geht auch die strategische Orientierung verloren. Ne? Also das sind ja Spannungen, in denen die Organisation ist. Deswegen ist das wirklich organisational logisch, dass und lokal rational, dass man sich eben auf bestimmte Perspektiven für eine Zeit lang verengt. Sowohl als Organisationsgestaltung muss man das machen, oder in der Organisationsgestaltung, als auch die einzelnen Akteure für sich, damit sie irgendwie in all den Prioritäten, die da um sie herumfliegen, irgendwie in Fahrt sehen.
Ja. Ich finde so dieses Bild Scheinwerferlicht finde ich auch total treffend, weil am Ende klar, wenn immer alle, ich sag mal, den Filter maximal weit offen haben, ist ja auch so die Frage, wohin fahren wir so als Unternehmen, ne? Mit den Ressourcen, die wir haben, mit der Aufmerksamkeit, die wir überhaupt vielleicht auch haben, aber gleichzeitig sich als Unternehmen auch die Frage zu stellen, fahren wir eigentlich alle in die gleiche Richtung, ne? Also lenkt unser Scheinwerfer gerade in die gleiche Richtung oder so, wie du es beschrieben hast, ne? Fahren die einen in Richtung Schnelligkeit und die anderen in Qualität und die anderen in Richtung irgendwie Innovationskraft und geht das überhaupt gut zusammen? Und vielleicht ist ja alles drei wichtig, aber vielleicht muss man es dann tatsächlich ein bisschen zyklischer denken, um pro Quartal irgendwie gemeinsame Entwicklungsschritte zu machen und sich nicht gegenseitig vielleicht dann auszubremsen.
Ja. Ja. Und was ich halt wichtig finde, ist, um jetzt mal von den Tools wegzukommen, weil eigentlich muss man ja sozusagen genau da vor allem die Folgeprobleme benennen, weil das über KPIs zu steuern ja sowieso schon sozusagen als Lösung in Organisationen herumschwirrt. Wenn man sich erstmal vergegenwärtigt, dass aus so einer organisationssoziologischen Perspektive Arbeitsteiligkeit immer dazu führen muss, dass es unterschiedliche lokale Rationalitäten gibt, also dass jede arbeitsteilige Einheit ihre eigene Rationalität darauf entwickelt, wie sie die Dinge in der Organisation sieht, also was sie als richtig und was falsch ansieht, wie Dinge zusammenhängen, was wichtiger ist als etwas anderes, wie etwas zu beschreiben ist, was der Beitrag zu den Unternehmenszielen zum großen Ganzen sein soll. Ja, das ist qua Arbeitsteiligkeit vorgegeben. Wenn ich Marketing mache, mache ich Marketing und will bunte Bilder und dann interessiert mich nicht unbedingt, wie teuer das ist. Ja? Wenn ich im Finance-Bereich bin, ist es umgekehrt. So. Und das heißt, in Organisationen muss man immer erstmal davon ausgehen, dass man sich uneins ist, dass Organisationen auf Spannungen gebaut sind und dass die Sicht der einen mit der Sicht der anderen nicht mehr so gut zusammenpasst. Das ist auf der einen Seite der große Effizienzgewinn von Organisationen und auf der anderen Seite tatsächlich ein sehr großer Performance-Killer. Und wenn man jetzt schauen will, weil das ja auch häufig gemeint ist, wenn nach Performance mehr Performance gerufen ist, dass man Silos hat, die nicht unternehmerisch denken, die Dinge nicht ineinander greifen und so, dann geht es gar nicht um KPIs. Natürlich kann man das auch strukturell abstützen, indem man gemeinsame KPIs hat. Aber vor allem geht es darum, Arenen zu schaffen, wo diese lokalen Rationalitäten miteinander ins Arbeiten kommen. Ne? Und das ist dann zum Beispiel häufiger eine Frage von so Ablauforganisationen als jetzt oder von Prozessen und Kommunikationswegen als jetzt von zum Beispiel Zwecksetzungen über KPIs. So. Das wäre so etwas, wo man schauen kann. Oder Aufgabenzuschnitte anders zu setzen. Genau, Abhängigkeiten von anderen besser zu verstehen.
Ja, ich finde so dieser Blick da über den Tellerrand, das ist was mir auch in vielen Unternehmen auffällt, wo man merkt, irgendwie ist die Arbeit sehr optimiert worden innerhalb einer Säule, ne, innerhalb eines Silos. Und da haben wir unsere Vorgaben, unsere Ziele, unsere Art der Zusammenarbeit. Das wird einmal im Zweifel top-down so ein bisschen runtergegeben und man kommt da schwer wieder raus. Teilweise irgendwie erlebe ich auch Teams, die kümmern sich eigentlich um ein Thema und dann haben sie innerhalb eines Teams nochmal 3-4 Säulen und selbst die kriegen schon wenig voneinander mit.
Genau, ja, total.
Da auch diesen großen ganzen Blick zu behalten, das scheint schon sehr, sehr herausfordernd zu sein. Und wenn dann auch noch Widersprüchlichkeiten, Unklarheiten da sind, dann stelle ich mir das natürlich schon zusätzlich herausfordernd vor. Was ich mich so frage, wenn man jetzt mal so aus übergeordneter unternehmerischer Sicht denkt, ist es eine Aufgabe oder ist es überhaupt eine realistische Aufgabe, von vornherein mitzudenken, dass so gewisse Widersprüchlichkeiten und Zielkonflikte gar nicht erst entstehen? Oder ist es einfach innerhalb einer Organisation gegeben, dass es dazu kommt und man muss einfach Wege finden, am Ende damit umzugehen? So, wie siehst du das?
Ja, genau. Also Luhmann sagt so schön, Organisationen bilden sich, um einen Zweck zu erfüllen und verlieren dann quasi mit der Arbeitsteiligkeit einen Großteil der Mittel, um diesen Zweck zu erfüllen. Und das habe ich eben schon so ein bisschen angedeutet. Das ist natürlich eine ziemlich krasse Grunderkenntnis, dass man merkt, Organisationen sind immer in Konflikten angelegt. Und man kriegt es auch nicht anders hin. Oder man verschenkt die Effizienzen der Arbeitsteilung. Ja, also sobald man die Ursünde der Arbeitsteiligkeit vollzogen hat, ist man in diesem Dilemma. Das ist das Dilemma von Organisationen. Ja? Und es macht sie gleichzeitig schlagkräftig und schwierig. Das ist ein ganz, ich finde, das gehört zum Nachdenken über Organisationen sowieso dazu, dass Organisationen immer gleichzeitig Lösung und Problem sind und in Organisationen alles, was man vorfindet, immer gleichzeitig Lösung und Problem ist. Das ist das Verrückte an Organisationen. Das macht sie so komplex. Also du entdeckst irgendein oder die Organisation hat ein Problem, zum Beispiel sie möchte entscheiden und dann kann man dieses Bezugsproblem entweder über Hierarchie lösen oder über Partizipation mit jeweils anderen Folgeproblemen. Ja? Das heißt, Hierarchie ist gleichzeitig eine Lösung für schnelles Entscheiden und ein Problem für, sagen wir mal, Initiativen in der Organisation oder Eigenverantwortungsübernahme. Partizipation ist eine andere Lösung für das gleiche Bezugsproblem, schnelles Entscheiden oder überhaupt Entscheiden mit anderen Folgeproblemen, eben nicht schnelles Entscheiden und hat sozusagen langwierige Verfahren als Folgeprobleme. Ne? Und das ist das Krasse an Organisationen. Die Organisation selbst ist Lösung und Problem gleichzeitig und alles, was du so in einer Organisation vorfindest, auch. Ja. Macht es für Organisationsforscher irgendwie mich sehr interessant, aber in der Gestaltung macht es das natürlich sehr komplex.
Weil ich kann mir auch gerade vorstellen, also es macht es sehr, sehr plastisch und gleichzeitig habe ich auch so vor Augen, ich entscheide mich für eine Lösung und denke eigentlich gleich das nächste Problem mit und überlege, wie würde die Lösung eigentlich zu diesem Problem wiederum aussehen. Ne? Und dann hast du ja eigentlich fast so einen Lösungs- und Problembaum, der sich einmal durch die komplette Organisation zieht, je nachdem, ne? Was so der ursprüngliche Weg ist, den ich tatsächlich gehe. Finde ich aber schon eine total spannende Erkenntnis, ne? Weil es bedeutet auch so, egal welchen vielleicht auch, sag mal so, Performance-Weg in Anführungsstrichen ich wähle, ich sollte mich auch als Unternehmen oder als Führungskraft auch mit den, ich sag jetzt mal, ungewollten Konsequenzen davon auseinandersetzen frühzeitig, ne? Also ich möchte in eine Richtung optimieren, aber was sind vielleicht die ungewollten Verhaltensweisen, zu denen es auch führen kann, und wie gehe ich am Ende auch damit aus so einer Führungssicht um? Unser heutiger Werbepartner ist Personio. Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient zu gestalten, dass sich HR und Führung wirklich auf das konzentrieren können, was den Unterschied macht: ihre Mitarbeitenden. Ja, das Jahr 2026 ist in vollem Gange. Die Frage ist gerade nicht mehr, ob sich die Arbeit von HR verändert, sondern in welchem Tempo. In der aktuellen Zeit werden, finde ich, einige entscheidende Trends und Entwicklungen immer deutlicher. Zum Beispiel, wer KI ohne Orientierung einführt, riskiert einfach Verunsicherung unter den Mitarbeitenden. Wer psychologische Sicherheit als großes Thema unterschätzt, verliert Talente. Oder auch, wer Flexibilität als große Qualität nicht ernst nimmt, wird als Arbeitgeber immer unattraktiver. Genau das sind Spannungen, die auch der HR Trend Report 2026 von Personio sehr klar und praxisnah beschreibt. Der Leitfaden bündelt 7 zentrale Entwicklungen, die HR im nächsten Jahr prägen werden, mit konkreten Einordnungen, Beispielen und Impulsen für die eigene HR-Arbeit. Wenn du also ein besseres Gespür dafür bekommen willst, welche People-Themen dieses Jahr wirklich auf die Agenda gehören, dann lohnt sich dein Blick auf diesen Report in jedem Fall. Den Leitfaden kannst du kostenfrei herunterladen unter www.personio.de/leadingwell-hr-trends oder folge einfach dem Link direkt in unseren Shownotes. Eine klare Empfehlung für alle, die HR und Führung mit mehr Weitblick aufstellen wollen. Jetzt aber erstmal wieder zurück zur Folge.
Die Grundannahme ist, Organisationen lösen ihre Probleme durch Strukturbildung, entweder formale Strukturen oder informale Strukturen. Und mit jedem Problem hat man unterschiedliche Effekte, hast du ja gerade gesagt, ne? Also Strukturen haben eben nie nur einen Effekt, sondern auch eben nicht intendierte Effekte. Manche dieser Effekte sind Lösungen für Probleme, das sind dann Funktionen. Andere Effekte sind ihrerseits problematisch, das sind dann Folgeprobleme. Und du hast immer beides gleichzeitig. Und du musst dich immer fragen bei der Lösungswahl, was handle ich mir ein? Also was wird besser, was handle ich mir ein? Und dann kannst du dich fragen, was kann ich von diesen ganzen Folgeproblemen, Lösung A hat Folgeproblem A, Lösung B hat Folgeproblem B, C und Lösung D hat andere Folgeproblem, welches Folgeproblem kann ich am besten managen? Wo kann ich die Effekte des Folgeproblems abfedern? Und immer davon ausgeht, dass es keine perfekte Lösung gibt, entscheidest du dich bei einer guten Organisationsgestaltung am Ende immer für dein Lieblingsproblem und nicht für deine Lieblingslösung. Sondern du musst immer wissen, welches Folgeproblem muss ich mitmanagen. Ne? Und das ist, finde ich, ein super spannender, also Problemlösungskonstellationskette, wie du sie gerade auch beschrieben hast, die man dann bei der Gestaltung von Organisationen im Blick nehmen muss.
Ja, Lieblingsproblem finde ich schön. Ja, es macht's ein bisschen positiver. Ja. Let's choose our favorite problem. Ja, genau. Wenn man mal so ein bisschen auf die Probleme schaut, die bestimmte so Leistungsstrukturen, Leistungsmechanismen, die in Unternehmen gerade, die du vielleicht auch vorfindest, die da so sind, Siehst du Unternehmen, die es schaffen, gut mit ihren Lieblingsproblemen umzugehen? Du hast vorhin schon so ein bisschen so über Arenen zum Beispiel gesprochen, ne, wo man so ein bisschen auch übergeordnet vielleicht so ein Alignment reinbringt, ne, OKR irgendwie so als eine Möglichkeit, vielleicht auch einen gewissen Weg zu gehen. Wenn man mal so ein bisschen übergeordnet schaut, wie kann so ein guter Umgang mit so einem Lieblingsproblem aussehen, gerade wenn man so beim Thema Leistung so mal bleibt?
Genau, also wenn man jetzt zum Beispiel, wir gehen jetzt mal wieder von irgendwelchen Tools aus, ne? Man fängt jetzt zum Beispiel an, 360 Grad Feedback als instrumentelle Leistungsmessung einzuführen. Ne? Macht ja Sinn, dass man sich überlegt, alle geben sich gegenseitig Feedback und dann weiß man auch, wo man sozusagen noch nicht so gut performt hat. Und dann kann man entlang dieses Feedbacks sozusagen weiter, ne, also quasi sich verbessern. Also quasi man macht das anonym, erzeugt Offenheit und Ehrlichkeit dadurch, dass das anonym ist. Und Mitarbeitende bekommen dann so eine aggregierte Sicht auf ihre eigene Leistung und können sich dann daran orientieren. Und man kann dann auch wieder Ziele, Personalentwicklungsziele ableiten und so weiter. Also sowas wäre ja so eine typische Reaktion vielleicht auf die Frage, wie erhöhen wir unsere Performance. Und man kriegt natürlich dadurch auch viele Funktionen, ne, die man wirklich umsetzt, zum Beispiel sowas wie eine ganzheitliche Leistungsbewertung mit mehreren Perspektiven, aber auch, dass man sozusagen auch als Mitarbeitende sich bestimmte Personalentwicklungsmaßnahmen dann wünschen kann, weil das transparent ist und so weiter. Aber man hat natürlich auch quasi als Folgeproblem vielleicht sowas wie eine zahlreiche oder eine Vielfalt von Bewertungskriterien, bei denen man dann gar nicht mehr so genau weiß, was ist jetzt eigentlich meine Primärorientierung. Oder man kriegt relativ, weil eben anonym, man kriegt relativ taktloses Feedback vermittelt, ja, und kennt sich dann, hat dann so soziale Schwierigkeiten, weil man nicht weiß, woher kommt das jetzt und so weiter. Also es kann ja eine Menge Folgeprobleme oder auch, dass man Kollegen strategisch bewertet um eigene Karrierechancen oder dass das angenommen wird, dass man strategisch bewertet wegen eigener Karrierechancen. So. Und da würde man jetzt sagen, wie kann man sowas abmildern? Also man könnte zum Beispiel sagen, wenn es wirklich nur um Performance geht, dass man die Karriereplanung von dem 360-Grad-Feedback entkoppelt. Was ich aber sehe, ist in Organisationen, okay, wir führen das jetzt ein für Performance. Aha, wir haben jetzt ein Personalentwicklungsinstrument, ein mächtiges. Dann koppeln wir das doch jetzt auch noch an die Karriereplanung. Ne? Und dann passieren plötzlich so Dinge, wo man sich dann sozusagen, bevor man einen nächsten Karriereschritt angehen will, muss man sich nochmal 360-Grad-Feedback einholen. Die Leute wissen aber, es wird eine Stelle besetzt und dann wird strategisch agiert und so weiter. Das heißt, es werden viel zu viele Items an ein Tool gehängt oder an ein Instrument gehängt. Ne? Und das eben zu entkoppeln und zu sagen, das eine ist die Frage der Leistungsbewertung oder deiner eigenen Evaluation deiner Leistung. Und es geht wirklich darum, im Klein-Klein auch zu sehen, wie kann ich mich verbessern. Und das andere ist aber die Frage der Karrierepfade in der Organisation. Das sind zum Beispiel Punkte, wo man sich vorher überlegen kann, wie man damit besser umgeht. Und natürlich ist dann aus der lokalen Rationalität HR, ja, wenn ich das Ding schon mal eingeführt habe, dann habe ich das durchgesetzt bei allen Führungskräften auf den Fachebenen, dass sie das auch wirklich machen. Dann ist das Ding schon mal etabliert. Wäre ja blöd, aus der lokalen Rationalität jetzt nicht zu sagen, wenn das Ding mehr kann, mache ich auch mehr. Aber aus der Sicht der aus anderen Perspektiven kann das eben wieder verhindern. Und sozusagen diese, sage ich mal, gestalterische Perspektive im Blick zu behalten, wäre dann wichtig.
Ja.
Ich glaube, das ein gutes Beispiel war.
Ich finde es ein super Beispiel, weil es auch zeigt, wie sehr es um so ein Abwägen und Aushandeln auch geht, ne? Wiederum von dem, was wollen wir damit bezwecken. Und ich finde auch, es ist auch ein gutes Beispiel, weil es auch zeigt, dass wir, den Kopf hochnehmen müssen. Ne? Also wir müssen halt auch mal so nicht nur schauen, was probiere ich da gerade für mich irgendwie im stillen Kämmerlein zu erreichen, wenn ich jetzt so ein Tool einführe, ne, und sehe ich vielleicht, ja, ist ein cooles Tool und soll XYZ machen, aber tatsächlich die Konsequenzen daraus aus organisatorischer, soziologischer Seite mitzudenken. Und ich finde, das ist ja echt eine Kompetenz. Und im besten Fall ist es ja eine Kompetenz, die jetzt nicht eine Person innerhalb eines Unternehmens hat, die jetzt einmal losläuft und sagt, so überall mal bewertet und drauf schaut, so was ist denn hier das Problem, was aus dieser Lösung heraus so entsteht, sondern ich würde ja schon sagen, das ist ja eigentlich eine Kompetenz, die möglichst viele Menschen mitbringen sollten, oder? Also darüber hinaus zu denken, was für Konsequenzen erzeugt irgendwie eine gewisse Lösung? Was sind Probleme, die daraus entstehen? Und wie gehen wir am Ende damit um? Und wie handeln wir dann für uns den sinnvollsten, besten Weg mit unseren Lieblingsproblemen aus?
Total. So gesehen. Und wir haben beim Metaplan in den letzten Jahren nochmal sehr viel stärker mit dieser funktionalen Analyse gearbeitet, also für ganze Gestaltungsfragen, Reorganisationen, Kulturprojekte und so weiter. Wir haben die, finde ich, nochmal viel besser operationalisiert und auch so feine Schattierungen da reingemacht, die bei der Gestaltung total helfen. Aber seit 50 Jahren Metaplan gibt es eine, das glaube ich, ja, also ich habe jetzt nicht, muss ich den Historiker bei Metaplan fragen, aber schon wirklich länger, als ich da bin und noch länger, glaube ich, als sich alle erinnern können, gibt es sozusagen in den ewigen Werten von Metaplan eine total gute Fragefolge, mit der man jede Gestaltoption, die im Raum steht, hinterfragen kann. Ja? Die Fragefolge ist, was steckt dahinter? Wenn man hinter dieser Idee, ja, zum Beispiel jetzt KPIs einzuführen, was wird besser und was handelt man sich ein? So. Und das ist halt, am Ende ist das die funktionale Analyse. Diese drei Fragen, was genau meinen wir, was wird besser und was handelt man sich ein? Und deswegen habe ich ganz lange immer gedacht, ist das eigentlich total banal, die funktionale Analyse? Weil am Ende sind es immer diese drei Fragen. Ist doch klar, dass man sich das fragen muss. Aber es ist in Organisationen eben nicht normal, sich diese Fragen immer zu stellen, weil man so schnell auf Lösungen springt. Das kennt man ja selber, dass man es gar nicht aushalten kann, lang genug in der Analyse zu bleiben und immer sofort auf Lösungen will. Deswegen ist es doch einfach cool, das sozusagen nochmal in den Management-Diskurs immer wieder einzubringen. Aber am Ende habe ich schon ganz oft da gesessen und gedacht, was sind jetzt die richtigen Fragen, um diese Gestaltidee zu channeln? Ach ja, die drei. Wie immer.
Ja, manchmal ist es so einfach, aber ich würde auch sagen, also so dieses, was handeln wir uns damit ein, es ist eine Frage, die ich nicht häufig höre und ich glaube, es ist auch eine Frage, die nicht so oft gefragt wird, weil genauso wie du es formulierst, ne, viele Menschen freuen sich wahrscheinlich, wenn sie erstmal eine Lösung haben und in diesem Lösungsraum bleiben und wollen nicht Partypooper sein, ne, so ungefähr. Und trotzdem, ich glaube, wenn alle die Klarheit hätten, wir werden uns irgendwas damit einhandeln, es geht jetzt gar nicht darum, jetzt irgendwie Schwarzmalerei zu betreiben, sondern das ist einfach der Lauf der Dinge.
Und die vierte Frage ist dann einfach, und wie können wir diese Folgeprobleme abfedern? Und wenn man das für alle Gestaltoptionen macht, genau, dann hat man halt danach die Idee. Ne? Also weiß man, womit man, welche Lieblingsprobleme man behalten will.
Ja, total gut. Und wie können wir die Folgeprobleme, Lieblingsprobleme im besten Fall dann wieder abfedern? Ne? Genau. Und dann kannst du ja eigentlich die Kaskade.
Genau, dann geht's weiter. Genau.
Ja, total. Also finde ich auch übergeordnet, ne? Selbst wenn man das jetzt mal so von dem Performance-Thema lösen würde. Einfach, glaube ich, schon extrem gut, weil du kannst auf alles anwenden, was du machst, ne? Und was man gerade so auf dem Tisch liegen hat. Gut, ich würde gerne nochmal drauf schauen. Wir sind jetzt so ein bisschen auch gestartet, übergeordnet. Wie gehen Unternehmen auch mit dem Thema Performance um? Und ich finde, ein Blickwinkel, zumindest wenn ich jetzt mich in die Zuhörenden hineinversetze, sind natürlich auch immer Menschen aus dem HR, sind auch viele Führungskräfte, die dann auch irgendwo im mittleren Führungslevel unterwegs sind, die merken, ich würde es mal so formulieren, ich habe einen gewissen Einflussbereich, aber er ist begrenzt. Ne? Also ich drehe jetzt nicht irgendwie die allergrößten systemischen Rädchen, aber ich sehe vielleicht bestimmte Dinge, die ich tun kann. Insbesondere natürlich im Rahmen meiner eigenen, wahrscheinlich lokalen Rationalitäten auch so, wie du es beschrieben hast, also auch lokal zu agieren. Wenn jetzt sich jemand die Frage stellt, was kann ich selber tun eigentlich, um Leistungen zu beeinflussen, Leistungen zu fördern oder wie man es heute auch so schön sagt, so eine Leistungskultur zu fördern. Was würdest du den Personen auf den Weg geben in dieser Rolle?
Also ich würde mal sagen, man kann am Ende sagen, es gibt so drei Kategorien von Problemen, die da sein können. Ja, das eine ist, dass die Engagementdosierung halt lokal rational ist, also dass es für die Mitarbeiter aus irgendwelchen Gründen lokal rational ist, Konflikte um Performance zu vermeiden, insbesondere mit mächtigen oder mächtigeren AkteurInnen, ne? Und in der Folge dann die Leistung abnehmen kann. Das wäre so Typ 1 vom Problem. Und da geht es dann zum Beispiel darum, formale Räume für die Aushandlung von solchen Zweckwidersprüchen zu schaffen, also dass den Zweckwiderspruch Qualität und Schnelligkeit zum Beispiel gut einzufassen und zu sagen, da gehst du hin, wenn das passiert. Und dann mit den Argumenten dort auf dem Tisch, um es eben leichter zu machen, Konflikte explizit zu machen. Also das wäre dann Arenen zu bauen, also ganz konkret Meetingräume zu schaffen, Arenen zu bauen, die diese Konflikte verhandelbar machen. Ne? Also ein zweiter Typ von Problemlage, die da sein könnten, ist, dass Engagement-Dosierung informal rational ist. Also das ist eben nicht sozusagen total lokal rational ist, aber dass es informal rational ist, also dass trotz individueller Zielvorgaben Kollegialitätsnormen nicht verschwinden, ja, und die Zusammenarbeit nämlich nicht funktionieren würde, wenn man eben diese Kollegialitätsnorm nicht im Blick behält, ja, das, und man sich dann sozusagen aufgrund der Kollegialitätsnorm auf so ein Mittelmaß einpendelt. Das war dein Beispiel von vorhin, ne, am Ende des Jahres jetzt bloß nicht noch die Abschlüsse machen. Also wer überperformt oder freie Kapazitäten anzeigt, der wird sozial sanktioniert im Sinne der Kollegialitätsnorm der Organisation. Und dann werden diese Konflikte zum Teil gemieden und so weiter, ne? Und da wäre es eben zum Beispiel ein Gestaltungsinstrument, dass man Diskursformate schafft, um kollegiale Normen besprechbar zu machen, mit der glaubhaften Zusage, dass daraus keine Sanktionen folgen. Das ist jetzt nicht so ein ganz scharfes Schwert, also das muss man der Organisation erstmal glauben. Dass man aber auch sozusagen Arenen hat, um diese Konflikte zu verhandeln, ne? Oder dass man eben auch formale Regeln dann tatsächlich zur Leistungsbewertung wieder aufrichtet. Also dass man, weil dann hat sich ja sozusagen entgegen der eigentlichen Logik, wie ich leisten soll, sozusagen das Leistungsniveau abgesenkt. Ja, und das, da wäre dann die Frage, muss man das nicht dann wieder tatsächlich formal aufrichten oder formale Regeln wieder anpassen? Manchmal passiert es auch, dass man sozusagen Fehler entdeckt in der Annahme, wie man Performance machen kann. Also dass man zum Beispiel denkt, dass Menschen eine Schicht so und so besetzt ist, ja, aber dass, wie in einem Stahlwerk, in dem ich mal unterwegs war, da dort so und so viele Personen einen sogenannten 5-Kilo-Schein haben und gar nicht mehr alle Aufgabentätigkeit machen dürfen, ja, sondern aufgrund von körperlicher Verfasstheit sozusagen nur noch bis zu 5 Kilo heben dürfen. Das wird dann in dem Personalbemessungsplan nicht berücksichtigt. Also dass man auch nochmal genauer hinguckt, warum hat sich diese Kollegialitätsnorm ausgebildet. So. Genau, und dann wäre so ein
man
dritter...
Da mal so vielleicht, ja? Ganz, wenn man in dem zweiten Punkt, weil ich finde den gerade so, die sozialen Normen finde ich total spannenden Punkt, weil es ja irgendwo so zeigt, da passiert innerhalb des Teams etwas, ne? Und und ich meine, auch so ein Team hat ja immer ganz, ganz unterschiedliche Charaktere, ne? Manche passen sich vielleicht ein bisschen mehr an, ne? Andere brechen vielleicht irgendwo ein bisschen mehr aus. Irgendwie die einen orientieren sich in die Richtung, die anderen orientieren sich in die Richtung, je nachdem, wie so auch das Team aufgebaut ist. Ich habe da gerade so gefragt, ich weiß nicht, ob es da so dazu passt, aber so dieser Unterschied und was da vielleicht förderlich sein kann von individueller Bewertung versus so eine gemeinschaftliche Bewertung, ne? Weil dieses gemeinschaftliche Bewerten, genau, kann ja dann tatsächlich sein, so, ja, alle schwimmen so ein bisschen mittelmäßig, so, ne? Und dieses Individuelle kann ja dann doch irgendwo auch durch diesen, ja, bisschen Wettbewerb irgendwo so ein Standard heben. Aber was ist das Lieblingsproblem daraus? Natürlich dann wieder der vielleicht auch nicht immer nur förderliche Wettbewerb, so, ne? Also ja, diese vielleicht auch fehlende Kooperation. Wie siehst du so das so? Was ist so Gemeinschaft versus individuell? Ja, wie würde man da rangehen?
100%, da hast du nämlich genau den dritten Punkt, den ich nennen wollte, okay, genau schon gesagt. Nee, genau das ist das. Weißt du, dass es aus einer individuellen Perspektive total rational ist, weil die individuellen Ziele einen eindeutigen Fokus festlegen und dieses Konkurrenzdenken fördern, zum Beispiel zwischen Mitarbeitenden und Abteilungen oder Personen. Und da wäre dann also Kooperation im Prinzip strukturell total entmutigt. Und deswegen muss man dann überlegen, ganz genau, was du bist jetzt gleich mitbenannt, dass man eben gemeinsame formale Ziele für Abteilungen, die kooperieren sollen, oder für Personen, die in einer Abteilung arbeiten, abteilungsweit oder teamweit und so weiter, dass man das wieder aufrichtet, ne? Und was ich halt aber von allen drei Problemtypen und Lösungsmöglichkeiten manchmal eben sagen muss, ist, dass es eben mit einmal nicht getan ist. Ja, also ich kann jetzt zum Beispiel die gemeinsamen Ziele aufrichten und die individuellen Ziele sozusagen runter priorisieren. Und dann merke ich nach 3 Jahren, dann läuft es erstmal, dann merke ich nach 3 Jahren, jetzt kippt es wieder. Das heißt, das sind alles, das gehört alles für mich zu diesem genauen Organisieren hinzu, dass man sich dann immer wieder anschaut, was hat sich denn jetzt informal wieder doch stabilisiert, weil Organisationen bewegen sich halt. das ist sozusagen auch nicht damit getan, dass ich einmal jetzt ein Performance-Tool anders baue, sondern ich muss dann auch schauen, was die nicht intendierten und nicht antizipierten in unserer schönen Drei-Fragen-Logik, nicht antizipierten Folgeprobleme sind, die auch noch da sind, die wir vorher nicht wussten, weil so schlau ist keiner, dass man sie am Ende alle betroffen hat.
Ja, aber ich glaube, es können viele gut nachvollziehen, die, ich finde auch so, selbst in der persönlichen Arbeit, wenn man so irgendwelche Tools nutzt und man so nach einer gewissen Zeit und merkt so, okay, das hat mir am Anfang mal Struktur gegeben, also ich finde auch mal so einen Projektplaner oder so, ne, so die ersten 2 Wochen funktioniert das total gut und so und du ordnest da deine Projekte gut ein und dann guckst du nach 3 Monaten drauf und du merkst so, boah, das ist ja alles Kraut und Rüben irgendwie und die Hälfte steht nicht mehr drin und wir haben doch wieder jetzt irgendwie informell eine ganz andere Logik gefunden, also dieses Nachziehen, das kann man daraus schon gut nachvollziehen und gleichzeitig, ja, es ist dann irgendwo ein Thema, was immer weiter Bestand hat. Und aber ich finde, wenn man das in der Logik, die du geteilt hast, dann auch so sieht, ne, so es folgt immer nochmal eine andere Fragestellung, ein anderes Problem daraus, dann ist das ja eigentlich etwas, wo wir merken, so, wenn wir da kontinuierlich dranbleiben und das auch so als so Entwicklungsprozess sehen, uns immer wieder fragen, so, wofür haben wir eine Lösung gefunden, welches neue Problem zeigt sich jetzt gerade, ne? Und welche Lösung ist dafür wieder vielleicht passend, dann, ich glaube, dann kann es gut funktionieren. Es ist halt nie abgeschlossen. Ne? Es läuft halt irgendwo immer weiter, ja.
Ja, und da kommen wir jetzt wieder zum Anfang unseres Gespräches zurück in einem schönen Schluss. Also nicht Schluss von dem Gespräch, sondern Zirkelschluss, wollte ich sagen. Also so, weil das ist ja genau der Grund für Moden. Na, und warum man sie dann doch wieder nutzen kann. Weil dann kann man jetzt auch nicht nach 3 Jahren wieder mit demselben Modewort häufig um die Ecke kommen. Dann sagen wir wieder, jetzt nochmal Performance-Kultur. Nee, wahrscheinlich wird man dann ein anderes Wort haben, ein anderes Management-Diskurs-Vehikel, das man nutzen kann. Und wird das dann, wenn man klug ist, genauso als leeren Signifikanten sehen. Und möglicherweise nutzt es einem dabei, in der Organisation bestimmte Dinge voranzutreiben. Ja. Oder die Organisation ist schon so fertig von lauter verschiedenen Begrifflichkeiten, dass sie nur noch müde lächelt. Und dann sollte man gute Dinge tun und gar keine Management-Mode benutzen. Das ist nämlich im Übrigen auch möglich. Das heißt, man darf sich auch außerhalb von Performance-Diskursen mit Leistung beschäftigen und sowieso schon immer auch mit Kultur. Ne? Also das ist ja auch noch möglich.
Ja, ich finde, was noch eine ganz spannende Ebene ist, vielleicht auch so für uns so als kleinen Abschluss. Viel davon, über das wir jetzt gesprochen haben, sind ja tatsächlich Fragen von vielleicht irgendwo auch Strukturen und Mechanismen, die so ineinander fließen, so welche Tools nutze ich, welche Ansätze nutze ich, wo sind vielleicht irgendwo auch Ziele definiert, wie wirken Menschen so zusammen. Siehst du so bestimmte Qualitäten, vielleicht eher so auf so einer gesamthafteren Ebene, vielleicht ist es irgendwie, sind es irgendwie Fähigkeiten, vielleicht sind es irgendwie auch Eigenschaften, sind es Qualitäten, die ein Team hat, die eine Organisation hat, die so ein bisschen zeitloser fast sind, ne? Wo du sagst, das hilft uns, aber genau solche Prozesse auch gut zu meistern, ne? Auch immer wieder uns zu hinterfragen, was brauchen wir jetzt, um so eine Wirksamkeit zu kommen, um produktiv zu sein, um zusammenzuarbeiten, um Leistung zu bringen, um Ziele zu finden, die es wirklich gemeinschaftlich wert sind, zu verfolgen. Weil ich habe so das Gefühl, es gelingt ja auch nicht allen, ne? Also sich genau diesen Gesprächen auch zu stellen.
Ja.
Und wenn du jetzt mal so Unternehmen schaust, vielleicht, du hast ja da auch schon viel gesehen, wo es vielleicht besser und in Anführungsstrichen schlechter formuliert hat. Was sind denn so vielleicht Qualitäten, die einen von den anderen so unterscheiden?
Also ich glaube, der Wille, sich den Spiegel vorhalten zu lassen, also genauer hinzuschauen, also genau zu verstehen, woran liegt jetzt in diesem Fall die Engagementdosierung? Wo ist der Fehler? Und das eben nicht auf Personen zuzurechnen, sondern diesem Reflex zu widerstehen, sondern eben die Fähigkeit, die eigenen Strukturen immer wieder zu hinterfragen. Und das ist eben nicht selbstverständlich in Organisationen, obwohl Organisationen das einzige Sozialsystem sind, das über die eigenen Strukturen überhaupt entscheiden kann. Ja? Das ist in Familien nicht möglich, in Protestbewegungen nicht möglich, im Gesamtgesellschaftssystem nicht möglich. Das sind Organisationen, die qua Entscheidung ihre Strukturen setzen. Und trotzdem ist es so schwer, an Organisationen Entscheidungen an jeder Stelle wieder zu hinterfragen und Entscheidungsprämissen wieder neu zu setzen. Und das liegt zum Beispiel daran, dass man zum Beispiel eine Reorganisation gemacht hat mit hoher Legitimation durch den Vorstand. Und dann stellt man fest, die hat total harte Folgeprobleme. Und jetzt kann man nicht einfach die Vorstandsentscheidung zurücknehmen, weil das die Darstellung der Organisation beschädigen würde. Damit meine ich noch nicht mal, dass dies die Egos der Vorstände beschädigt. Das kann ja sein, dass die damit gar kein Problem haben. Aber die Darstellungsebene der Organisation beschädigt. Und das sind so, sage ich mal, Verkantungen, die Organisationen mit sich tragen, die eben es ihnen nicht ermöglichen, an jeder Stelle selbstverständlich immer ihre eigenen Strukturen zu hinterfragen, auch wenn sie merken, dass sie zu Problemen führen. Und da sozusagen auch so ein Stück weit zwischen Vorderbühne und Hinterbühne zu unterscheiden, also zu wissen, was kann ich auf der Hinterbühne sehr wohl diskutieren, was ich auf der Vorderbühne vielleicht erstmal so lasse, wie es ist. Also so ein bisschen, sag ich mal, mit organisationssoziologischen Grundkenntnissen die Elastizität der Organisation wieder zu erhöhen und dadurch veränderungsfähig zu werden. Das ist das, was ich beobachte in Organisationen, die dann zu guten Entscheidungen kommen.
Und dieses, so ein bisschen, was daraus ja mündet, also du hast auch von Wille gesprochen, ist ja irgendwie auch so eine gewisse Offenheit, also es irgendwie auch zuzulassen, dass auch so etwas wie eine Struktur halt nicht einmal fest gegossen ist, sondern auch sich immer wieder weiterentwickeln kann.
Ja.
Das ist ja wahrscheinlich auch etwas, was von ganz, ganz oben dann auch tatsächlich so, ja, ich sage jetzt mal, mitgetragen werden muss. Ne? Also auch da kann ich mir vorstellen, man will jetzt wahrscheinlich nicht so die mittlere Führungskraft sein, die immer wieder sagt, wir müssen darauf achten und hier mal wieder was verändern, da was verändern, wenn so vom Top-Management her ausgeht, so, nee, alles bleibt so, wie es ist, die nächsten 5 Jahre. Ne? Also diese Elastizität ist auch schon so eine Haltung, die sich da irgendwo widerspiegeln müsste, oder? Also wie siehst du das?
Ja, also das macht es natürlich einfacher, aber auch jedes Mittelmanagement hat viel Gestaltungsspielraum im eigenen Team. Also das ist bin ja viel auf dieser Schnittstelle Top-Management, Mittelmanagement unterwegs und habe dann oft diese Spannung, dass Top-Management sagt, das Mittelmanagement müsste mal stärker die eigenen Handlungsspielräume nutzen und dieser wird sagen, ja, würde ich ja, wenn ich könnte, ja, erstens regierst du ständig durch und zweitens habe ich nicht so viel in der Hand. Beide haben recht. Ne? Und auch, es ist manchmal nicht so leicht zu sehen, was sind die eigenen Handlungsspielräume. Und das systematisch zu tun, hilft meistens dabei, dann zu erkennen, okay, hier habe ich doch meine eigenen Spielräume, da könnte ich doch mehr entscheiden in der eigenen Teamgestaltung, die Kommunikationswegen im Team, auch unabhängig von der Gesamtstruktur der Organisation. Aber es hilft natürlich, wenn ein Top-Management nicht sagt, diese Reorganisation gilt jetzt für die nächsten 100 Jahre, sondern sagt, das ist jetzt der nächste beste Schritt und wir schauen uns das auch wieder an.
Ja, total. Judith, ganz viel Food for Thought heute.
Das ist gut.
Ich finde eine richtig, also wir haben, ich finde wirklich eine richtig schöne Brücke, die, ich glaube, wirklich die ganz dicken Bretter, die wir hier heute teilweise mal hervorgeholt haben, aber ich finde auch die ganz leichten pragmatischen Fragen, die wir uns immer mal so auch im Alltag stellen kann. Ne? Und ich finde es schön, wie beides ineinander fließt. Für diejenigen, die ganz neugierig zugehört haben bis hierher und sich fragen, so, wenn ich mich da nochmal in Ruhe mit ein bisschen beschäftigen möchte oder vielleicht auch mit verwandten Themen, hast du so eine Empfehlung, wo man mal so reinschnürgern kann? So, was wäre so ein guter Schritt, den du so Führungskräften empfehlen könntest, sich mal ein bisschen tiefer so mit solchen Themen zu beschäftigen?
Ach, es gibt ganz viel. Also einmal haben wir ja zu Performance-Kultur tatsächlich gerade ein kleines White Paper rausgebracht, gemeinsam mit Brand 1. Das könnte man sich angucken, wenn man sich zu den Performance-Themen befassen will. Dann entstehen in unserem Umfeld natürlich unterschiedlichste Publikationen. Wenn man es ganz tiefen Teller haben will, muss man natürlich Luhmann 64 lesen, Funktionen, Folgen, formale Organisationen. Dann muss man mir aber versprechen, nicht nur den ersten Teil zu lesen, weil der ist richtig anstrengend, sondern bis zum zweiten, sehr pragmatischen und dritten richtig witzigen Teil durchzudringen. Es ist ein sehr lustiges Buch, genau.
Sehr schön, man muss sich's verdienen.
Ja, das ist so. Die meisten lesen nur den ersten Teil.
Sehr schön. Werden wir alles mit einmal hier ranhängen. Judith, dann dir erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns mal auch ein bisschen mehr in deine Welt mit reingenommen hast, die, wo man aber merkt, alle ein bisschen mehr mitdenken sollten. Definitiv. Ich glaube, es hat man auch gemerkt, was das für eine wichtige Qualität ist. Glaube ich, für alle Menschen, ne, die sich in Organisationen bewegen und die mitgestalten wollen. Deswegen vielen, vielen Dank. Alles Gute und bis ganz bald.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Das war Leading Well heute mit Dr. Judith Muster. Ja, eine Sache ist bei mir aus dem Gespräch wirklich hängen geblieben, und zwar, dass der Ruf nach Leistung gar nicht so wirklich eindeutig ist. Er ist ziemlich diffus, er ist ziemlich unklar. Denn in vielen Organisationen geht es selten einfach nur darum, dass einzelne Menschen sich mal mehr anstrengen müssten. Oft sind es natürlich widersprüchliche Ziele, es sind enge KPI-Logiken, auch strukturelle Spannungen, die Leistung erschweren. Und genau diese Probleme werden dann einzelnen Menschen zugerechnet. Ich finde, Judiths Perspektive macht deshalb hier einen sehr, sehr wichtigen und entscheidenden Unterschied. Halt nicht nur zu fragen, wer liefert nicht, sondern auch, welche Widersprüche produzieren wir eigentlich gerade selbst. Meine Einladung deswegen diese Woche an dich: Schau doch mal in deinen eigenen Workraum und achte mal gemeinsam mit deinem Team darauf, wo ihr vielleicht nach Leistung fordert, ohne dass wirklich klar ist, was das am Ende bedeutet. Was sind die Ziele? Was sind die Orientierungspunkte, die ihr wirklich vorgeben wollt? Und welche Widersprüche entstehen vielleicht auch gerade in der Organisation? Auch darüber einmal zu sprechen, diese Klarheit gemeinsam zu schaffen, kann schon eine sehr, sehr wichtige Grundlage für mehr Leistung im Team sein. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit Kollegen, mit Bekannten oder auch einfach direkt auf LinkedIn. Und wenn du unsere Arbeit darüber hinaus ein bisschen unterstützen möchtest, schenke uns gerne deine positive Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Eine Bewertung ist schnell gemacht und sorgt einfach dafür, dass genau diese Gedanken, diese Gespräche noch ein bisschen sichtbarer werden. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wenn du dich darüber hinaus für eine Zusammenarbeit mit uns interessierst, sei es im Rahmen eines Führungstrainings, einer Teamentwicklung oder auch einer Podcast-Kooperation, dann nimm sehr, sehr gerne mit uns direkt Kontakt auf. Alle Informationen, wie du direkt mit uns in den Kontakt treten kannst, findest du natürlich wie immer direkt in den Shownotes. Das war Leading Well, der Podcast für Führung von morgen. Bis ganz bald, dein Benjamin.